Das NDR 2 Update um 12 mit Katrin Schlass.
Drei mutmaßliche Hamas-Mitglieder sollen Anschläge in Deutschland geplant haben. Sie kommen heute vor den Haftrichter. Und Israel hat Aktivisten gestoppt, die mit Booten Hilfsgüter nach Gaza bringen wollten. Es geht um mögliche Anschläge auf jüdische Menschen oder israelische Einrichtungen in Deutschland. Darum hat die Polizei in Berlin drei Männer festgenommen. Sie sollen der Terrorgruppe Hamas nahestehen. Die Ermittler haben bei ihnen unter anderem verdächtige Waffen gefunden. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe soll jetzt entscheiden, ob die drei Männer in Untersuchungshaft kommen. Die Frage an den ARD-Sicherheitsexperten Michael Götschenberg. Zwei der drei hatten die Behörden offenbar schon länger auf dem Schirm. Warum gerade jetzt kurzfristig diese Festnahmen?
Die Festnahme ist tatsächlich kurzfristig erfolgt. Man hatte die Männer wochenlang observiert. Aber dann war es nach meinen Informationen so, dass man mitbekommen hatte, dass hier eine Übergabe der Waffen unmittelbar bevorsteht und hat sich dann entschieden, sofort zuzugreifen in Berlin gestern Vormittag.
Gerade mit Blick auf diese Waffen, was weiß man denn über die möglichen Anschlagspläne?
Darüber wissen wir bisher wenig. Die Bundesanwaltschaft hat mitgeteilt, dass es sich um Anschlagspläne gegen jüdische, gegen israelische Einrichtungen in Deutschland handeln soll. Wie konkret diese Pläne allerdings waren, wissen wir noch nicht. Das wird jetzt natürlich auch Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein, wenn man auswertet, was man im Zuge der Durchsuchungen beschlagnahmt hat.
Die Hamas bestreitet ja solche Anschlagspläne hier in Deutschland. Was würde es bedeuten, wenn diese drei Festgenommenen tatsächlich zu der palästinensischen Terrorgruppe gehören, für uns hier in Deutschland, aber auch mit Blick auf den Friedensplan von US-Präsident Trump?
Ja, grundsätzlich ist die Belastbarkeit von Äußerungen der Hamas nicht besonders hoch. Und man darf natürlich nicht vergessen, dass diese Festnahmen jetzt zu einem politisch sehr sensiblen Zeitpunkt kommen und bekannt werden. Deswegen hat die Hamas wahrscheinlich auch so unmittelbar darauf reagiert, weil man natürlich darauf wartet, wie sie sich zum Friedensplan von Präsident Trump verhält. Da steht die Antwort ja noch aus. Und wenn jetzt der Eindruck entsteht, dass man zeitgleich Anschläge in Deutschland plant, dann ist das natürlich alles andere als vorteilhaft für die Hamas. Man wird jetzt sehen müssen, inwieweit die Bundesanwaltschaft ihre Vorwürfe beweisen kann. Das wird heute schon deutlich werden, wenn es darum geht, ob die drei in Untersuchungshaft kommen, inwieweit das dann auch belastbar ist.
Dankeschön, Michael Götschenberg, ARD-Sicherheitsexperte. Ist noch nicht ganz klar, ob sich dieser Friedensplan zwischen Israel und der Hamas tatsächlich umsetzen lässt. Heißt, die Menschen im Gazastreifen leiden weiter unter den Angriffen, aber auch, weil ihnen so ziemlich alles fehlt. Eine internationale Initiative hatte jetzt eine Mission gestartet. Mehr als 40 Boote sollten Hilfsgüter nach Gaza bringen. An Bord auch prominente Unterstützer und Aktivisten wie zum Beispiel Greta Thunberg. Um sie zu schützen, hatten Spanien und Italien ihre Marine geschickt. Die hatten aber auch davor gewarnt, die israelische Seeblockade vor dem Gazastreifen zu durchbrechen. Die israelische Marine hat deswegen jetzt einige der Schiffe gestoppt und in israelische Häfen umgeleitet. Alena Jabarin ist eine deutsch-palästinensische Journalistin, hat auch beim und für den NDR gearbeitet, ist jetzt bei mir im Studio. Schön, dass du da bist, Alena. Du hattest auch Kontakt zu Helfern auf den Booten. Was hat sich nach deren Darstellung da abgespielt?
So, hallo. Mein intensivster Kontakt war mit Judith Scheidt. Das ist eine 18-jährige Deutsche aus einem Dorf bei Stuttgart, die kurz nach ihrer Abiturprüfung sich entschieden hat, bei dieser Hilfsmission mitzumachen. Und die war die letzten Tage jetzt auf dem Boot Paula 1, eines von diesen 41 Booten. Und ja, wir haben die ganze Zeit miteinander gesprochen und ja, seit vorgestern haben sie vermehrt israelische Kriegsschiffe wahrgenommen, die sich teilweise auch in den Funk bei denen auf dem Boot eingeschaltet haben, dort Lieder abgespielt haben. Und ja, gestern um 0.30 Uhr ist dann der Kontakt zu Judith abgebrochen. Ich muss sagen, es gibt einen Live-Tracker zu der Flotilla. Also man kann auch schauen, wo die Boote sich befinden. Und der ist aber zwischenzeitlich dann auch gestört gewesen. Das heißt, was genau mit Judith geschehen ist und wo sich ihr Boot befindet, wissen wir nicht. Von anderen Booten weiß man schon sicher, dass sie gekapert wurden. Es gibt davon teilweise auch Videoaufnahmen. Und das Boot Paula 1 ist mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit auch gekapert worden, aber wir wissen es noch nicht ganz offiziell.
Vielleicht kannst du noch mal beschreiben, was sieht man auf diesen Videoaufnahmen?
Auf den Videoaufnahmen der anderen Boote, der Alma zum Beispiel, dem Boot, auf dem sich Greta Thunberg zum Beispiel befindet, sieht man eben, wie ja, israelische Soldaten das Boot besteigen und die Freiwilligen auf dem Boot sitzen dann sehr eng zusammen mit ihren Schwimmwesten und haben ihre Hände hochgehalten. Es ist eine friedliche, unbewaffnete Mission. Die Boote sind mit Babynahrung zum Beispiel beladen und sie haben auch ganz klares Training vorher bekommen. Es geht eben nicht um, dass sie keine Gewalt anwenden, sondern deeskalativ handeln, und das sieht man eben auch auf den Videos.
Wir haben es schon kurz angesprochen, die Boote hatten aber trotz Warnungen eben diese israelische Seeblockade vor Gaza durchbrochen. Mhm. Wie ist das einzuschätzen?
Naja, also es gab die Warnungen auch unter anderem vom Auswärtigen Amt. Das Auswärtige Amt hat Judith zum Beispiel kontaktiert auf dem Boot und ihr das gesagt. Und natürlich diese Freiwilligen auf den Booten, das sind schlaue Menschen. Der Enkelsohn von Nelson Mandela ist auch mit dabei. Die wissen oder wussten natürlich, dass das israelische Militär mit großer Wahrscheinlichkeit diese Boote kapern würde. Man muss sagen, das ist illegal, denn es handelt sich nicht um israelisches Hoheitsgebiet. Die Boote sind auf internationalen Gewässern. Und dennoch wollten diese Boote einen humanitären Korridor schaffen, um Hilfsgüter zu liefern an eine zwangsausgehungerte Bevölkerung. Das ist eine legale humanitäre Mission, die vom Völkerrecht gedeckt ist, und deswegen sagen eben auch die großen Menschenrechtsorganisationen, dass die Flottille geschützt werden muss.
Ist denn aber klar, was jetzt mit den festgesetzten Aktivisten passiert und mit den anderen Booten, die da eben noch unterwegs sind?
Nein, es ist nicht klar, aber man kann davon ausgehen, dass die Boote, die noch nicht gekapert wurden, umgelenkt werden an einen israelischen Hafen, wahrscheinlich Ashdod, in Südisrael, und mit großer Wahrscheinlichkeit werden die Freiwilligen dort ja festgehalten werden, gegen ihren Willen quasi eigentlich nach Israel verschleppt und dort wahrscheinlich ja nach einigen Tagen dann in ihre Heimatländer, nach Europa, nach Deutschland deportiert werden. Wir sind auch in Kontakt mit israelischen Anwälten, die das Ganze von der anderen Seite aus quasi betreuen. Aber noch läuft ja quasi das Kapern. Es ist noch nicht bei allen Schiffen klar, wo sie sind. Das heißt, das wird sich jetzt in den nächsten Stunden wahrscheinlich herausstellen.
Vielen Dank für die Einschätzung, Alena Jabarin, deutsch-palästinensische Journalistin hier bei uns bei NDR2. Vielen Dank dir.
Vielen Dank.
Der Konflikt mit Gaza war auch schon Thema beim informellen EU-Gipfel in Kopenhagen. Heute geht es vor allem um den Ukraine-Krieg. Die Staats- und Regierungschefs von 47 europäischen Ländern sprechen über die Sicherheitspolitik in Europa. Sie wollen klären, wie man Drohnen systematischer abfangen kann. In Deutschland sind offenbar immer mehr Menschen im Ruhestand auf Sozialhilfe angewiesen. Das berichtet die Augsburger Allgemeine und bezieht sich auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Demnach sind inzwischen 750.000 Rentnerinnen und Rentner in Deutschland auf staatliche Unterstützung angewiesen, weil ihr monatliches Geld nicht zum Leben reicht. Ex-Fußball-Nationalspieler Thomas Müller hat ein Stück deutsche Fußballgeschichte geschrieben. Der Weltmeister von 2014 hat nicht nur seinen neuen Club, die Vancouver Whitecaps, zur kanadischen Meisterschaft geführt. Mit 35 Titeln ist Müller auch der erfolgreichste deutsche Fußballer, vor Toni Kroos mit 34 Titeln.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.